Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Wir machen uns hier ja immer spätestens am Sonntag Gedanken, über was wir am Montag sprechen. Und ohne Witz, da haben wir uns schon geeinigt, dass wir uns hauptsächlich um den VfL Wolfsburg kümmern wollen. Und dann hauen die den Hacking raus. Hey, da haben wir wieder ein Näschen gehabt. Und das brauchst du als Podcast einfach. Solche Situationen musst du riechen, vorausahnen und dann zack, drüber sprechen. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 7. Spieltag mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter @cc_eckner. Hallo Konstantin.
Hallo.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de. Auf Twitter ist er @ramc. Hallo Christopher.
Ja, hi, freut mich.
Was nimmst du denn mit von diesem 7. Spieltag in die neue Woche?
Ich lasse jetzt mal andere sprechen und zitiere an der Stelle Tobias Escher vom Konkurrenzprodukt Spielverlagerung und sage, vielleicht ist die DFB 11 aktuell die stärkste Mannschaft, die in Deutschland Fußball spielt. Und Komma, wie auch immer, das ist ein Faktum, den hätte man vielleicht vor ein oder zwei Jahren auch nicht so gesagt.
Mhm. Also siehst du aktuell keine Bundesliga-Mannschaft, die dich wirklich überzeugt?
Ja, das, so könnte man es dann auch zusammenfassen. Wir sehen aktuell die eigentlich eine komplette Spitzengruppe, die so ein bisschen ins Straucheln geraten ist, sowohl Bayern, Dortmund, aber auch so ein bisschen die Verfolger, die vielleicht so eine kleine Stufe dahinter stehen, wie Gladbach und vor allem Leverkusen hier zu nennen. Und ja, einer der Mannschaften ist ja dann auch der VfL Wolfsburg, über die wir dann heute auch sprechen wollen.
Konstantin, was nimmst du mit in die Woche?
Also stellt euch mal vor, ihr seid in einer glücklichen Beziehung mit diesem etwas verkopften Typen. Sagen wir mal, er ist Spanier, womöglich aus Katalonien. Und es läuft eigentlich alles ganz rund und ihr verbringt eine schöne Zeit miteinander. Doch dann nach und nach äußerst du dein Unbehagen. Es gibt Familienstreitigkeiten, vor allem mit dem Onkel, der eine Arztpraxis in der Innenstadt betreibt. Normalerweise war dein Großvater immer zur Stelle, um da zu schlichten, aber der sitzt leider aktuell im Bau. Irgend so eine Steuersache. Aber darüber wird nicht gesprochen in der Familie. Und du kämpfst nicht wirklich um deine Beziehung. Denn du findest den älteren Italiener von um die Ecke eigentlich auch ganz nett. Vielleicht nicht mehr ganz der fitteste, aber soll weit gereist sein und in sich ruhen. Eine perfekte Erholung nach so einer aufreibenden Beziehung mit dem Katalanen. Tja, das dachtest du vorher. Aber schon nach ein paar Wochen ist der Zauber verflogen und du sehnst dich zurück. Er fehlt dir. Der Katalane mit der Denkerstirn. Und den Cardigans.
Aber die Pizza Margherita ist gut.
Ich
vermute, du hast diese Rede mal vorher geübt. Das klang jetzt, nicht, sehr, klang jetzt nicht sehr spontan. Keine Ahnung. Keine Ahnung, über was du sprichst.
Ich auch nicht.
Wir können das ja später dann mit Christopher nochmal vertiefen, wenn wir über den Spieltag sprechen. Kommen aber jetzt zurück zu Dieter Hecking. Wie kriegen wir jetzt da den Bogen? Also, der hat auch, der hat, also wenn Ancelotti eine Pizzeria hat, der Italiener um die Ecke, dann hat Hecking, weiß ich nicht, eine Pommesbude oder so. Genau. Hecking ist nicht mehr Trainer des VfL Wolfsburg und das muss man natürlich heute thematisieren. Christopher. 6 Spiele in Folge ohne Sieg seit dem 2-0 am ersten Spieltag gegen Augsburg. 4-mal davon ohne Tor geblieben, 2-mal mit einem Tor, Klatsche gegen Dortmund kassiert und jetzt am Sonntag 0-1 Niederlage gegen Leipzig. Da hast du als Trainer wenige Argumente. Hm?
Ja, was will man da sagen? Ich glaube, das fasst eigentlich schon ganz gut zusammen. Es hat eigentlich relativ vielversprechend angefangen. Du hast ja den Sieg gegen Augsburg jetzt nochmal erwähnt. Das war souverän rausgespielt. Es war auch die Schwächen der Augsburger gezielt bespielt. Es wirkte eigentlich auch so ein bisschen in der Vorbereitung so, als könnte Wolfsburg oben angreifen ist ja immer so ein relativer Begriff oder ein Ausdruck, aber gab zumindest so die ein oder andere Vermutung, dass sie zumindest um die Europa League wieder mitspielen können. Jetzt gab es dann so hinten raus vielleicht nochmal so ein, zwei Transfers, die vielleicht der Mannschaft auch nicht so unbedingt hundertprozentig gut getan haben. Der Verkauf von Bas Dost ist da sicherlich an erster Stelle zu nennen. Das liegt jetzt daran, dass Mario Gomez scheinbar nicht funktioniert. Du hast ja die torlosen Spiele jetzt auch schon angesprochen. Bisher in 6 Spielen, Gomez seit dem 2. Spieltag mit insgesamt nur 17 Torschüsse in 6 Spielen. Das ist natürlich jetzt auch runtergebrochen auf das einzelne Spiel, relativ wenig Abschlüsse. Schaut man insgesamt aufs Team, dann sieht das sogar noch halbwegs brauchbar aus. Wolfsburg ist aktuell in der Offensive die Mannschaft mit den 4. oder 5. meisten Schüssen. Ich gucke parallel sogar nochmal, sogar mit den 3. meisten Schüssen, die sie abgeben. Das heißt, sie kommen irgendwie vors Tor, sie schaffen es aber nicht, den Zielspieler, den sie sich ja jetzt geholt haben und der, so habe ich zumindest dann auch verstanden, das Upgrade zu Bas Dost sein sollte, ins Spiel zu integrieren oder so in Position zu bringen, dass Gomez dann auch zu seinen Abschlüssen kommt. Und das ist aktuell ein Riesenproblem. Die Chancenverwertung ist dahingehend katastrophal und führt natürlich dann zwangsläufig dazu, dass dann die Spiele nicht gewonnen werden. Das ist jetzt so einer von vielen Gründen. Das ist aber natürlich der jetzt für mich am auffälligsten aktuell ist in der jetzigen Phase.
Konstantin, wollen wir da eher nach dem Personal suchen oder nach Abgängen, oder ist es tatsächlich auch Coaching, dass das nicht so funktioniert? Also klar, De Bruyne ist jetzt natürlich schon ein bisschen her, aber De Bruyne ist weggegangen nach der sehr erfolgreichen Saison. Perisic ist weg, das war ein offensiver Mittelfeldspieler. Draxler zwar gekommen, aber es scheint nicht zu funktionieren. Schürrle zwischendrin da gewesen, jetzt schon wieder weg. Arnold haben sie da noch. Also von den Namen her, also jetzt hat gegen Leipzig da die Dreierkette mit Virinha, Arnold und Draxler gespielt, hinter Gomez. Luis Gustavo und Seguin auf der Doppel-6 ist jetzt von den Namen her auch nicht so schlecht. Also das ist jetzt keine Mittelfeldmannschaft, auch vom Kader her. Was ist das Hauptproblem?
Ich denke, das Hauptproblem ist schon der Trainer in Kombination vielleicht mit dem Spielermaterial, was da zusammengekauft wurde über die Zeit hinweg. Denn man setzt schon auf ein sehr starres, wenig flexibles und zugleich, sagen wir mal, sehr auf individuelle Qualität ausgerichtetes System. Das war auch in dieser erfolgreichen Saison 2014, richtig? 2015. Also 15, in der Saison, wo man Vizemeister wurde. Es ist ja schon in der Saison danach, sah es ja dann auch nicht mehr so gut aus, aber in der Saison, wo man Vizemeister wurde und den DFB-Pokal gewonnen hat, da zeigt ja eigentlich Wolfsburg, dass sie eben, oder da zeigt auch Hacking, dass er, wenn alles glatt läuft und alles so ein bisschen ineinander greift und viele Topspieler auch eine gute Form haben, wie eben damals zum Beispiel De Bruyne als vorderster Anführer der Offensivreihe, dann kann er sicherlich seine Mannschaft irgendwo führen und aber auch sie gleichzeitig autonom agieren lassen oder zumindest zu einem gewissen Grad autonom agieren lassen, ohne ihn jetzt irgendwie ein Korsett aufzwängen zu wollen. Das ist vielleicht eine Stärke, wenn es gut läuft, das ist aber eine absolute Schwäche, wenn es dann eben nicht so rund läuft, hat man letzte Saison. Das sieht man eben, oder hat man jetzt aktuell in dieser Saison auch wieder erkennen können, dass eben, wenn dann nicht alle Topspieler, die Schlüsselspieler, wie eben zum Beispiel Draxler, hundertprozentig funktionieren, wenn man eine unklare Situation auf der Sechserposition hat. Denn da muss man sich auch in Erinnerung rufen, Luis Gustavo, da hatte man eigentlich darüber nachgedacht, den zu verkaufen. Seguin bin ich nicht hundertprozentig davon überzeugt, wenn ich ganz ehrlich bin, sicherlich jetzt kein schlechter Spieler, aber normalerweise bräuchte man da ein bisschen mehr. Also das ist auf alle Fälle ein Problem, dass auf der 6 es nicht so gut aussieht. Klar, man hat noch Gerhard und Arnold kann die Position begleiten, aber da greift wenig ineinander. Und dann ist eben Hacking nicht der Trainer, der dann sich etwas Neues ausdenken könnte womöglich, dann oder kleine Anpassungen machen könnte. Er bleibt dann so ein bisschen auf dem sitzen, was er normalerweise spielen lässt. Und das ist bei VfL Wolfsburg aktuell einfach zu wenig. Da hat man vielleicht mal gute Phasen. Das war zum Beispiel sehr sinnbildlich in meinen Augen, war das Spiel gegen Borussia Dortmund vor wenigen Wochen. Wo man zur Halbzeit oder wo man in der ersten Halbzeit nach einer relativ schwachen Anfangsphase dann eine gute Periode hatte bis zur Halbzeitpause und da eigentlich auch wirklich aussah wie ein Top-Team, was sogar besser war als der BVB für eine gewisse Zeit zumindest. Und dann bricht man trotzdem auseinander in der zweiten Halbzeit und geht dann mit 5-1 zu Hause, also mit 1-5 zu Hause unter. das hat nochmal veranschaulicht, dass man sicherlich für gewisse Phasen auch nochmal diese ganze Qualität aufflackern lassen kann, aber da ist keine Stabilität drin, da ist keine richtige Struktur drin, kein System wirklich, keine Philosophie und deshalb hat dann am Ende auch keine Konstanz. Also an einem guten Tag ist VfL Wolfsburg immer noch in der Lage, die meisten Mannschaften der Bundesliga zu schlagen aktuell, aber man kann das eben nicht konservieren und dann über einen längeren Zeitraum dann so praktizieren und auf einem hohen Niveau performen. Und klar, dann kam noch das ein oder andere Spiel hinzu, was vielleicht nicht ganz so gut lief. Und ich denke, Hacking war sowieso schon von der letzten Saison her angeschlagen, denn man hat immerhin da die Ziele komplett verpasst und ist am Ende ja im Mittelfeld gelandet. Das ist ja viel zu wenig gewesen, gerade wenn man die Saison vorher gesehen hat. Da hatte man vielleicht noch die Ausrede mit De Bruyne, dass der gegangen ist. Auch Perisic war dann weg. Aber insgesamt war es einfach zu spät und der VfL Wolfsburg investiert relativ viel in seine Mannschaft. Die Erwartungen sind weiterhin hoch. Und wie du schon angesprochen hast, der Kader ist also besser als eine graue Mittelfeldmannschaft, die irgendwie zwischen 8 und 12 pendelt. Das ist mehr. Vielleicht ist man nicht auf dem Niveau von BVB und womöglich nicht auf dem Niveau von Leverkusen, aber dahinter ist man eigentlich schon anzusiedeln und man ist aber weit davon entfernt mit Mannschaften wie Gladbach oder eigentlich, weiß gar nicht, Schalke muss ich jetzt mal ein bisschen ausklammern, aber die können von hinten noch kommen, aber zumindest wenn ich so eine Mannschaft wie Gladbach heranziehe, dann sehe ich da einfach mehr Potenzial, auch wenn die aktuell auch nur Neunter sind, aber da sehe ich mehr Potenzial, sich auch wieder in den internationalen Rängen einzuordnen, wäre das bei Wolfsburg also absolut in den Sternen steht. Obwohl man nicht mal so viel weniger Punkte hat bis jetzt, aber eigentlich bisher konnten sie in keiner Partie vollends über 90 Minuten überzeugen.
Christopher, auffällig jetzt auch gegen Leipzig, also es waren Chancen da, aber das waren alles so, das passt vielleicht auch zu deiner Analyse mit den Torschüssen, das waren alles so, ja, so Halbchancen einfach, Flanken aus dem Halbfeld und dann irgendwie Gomez aus der Drehung mit einem Gegenspieler, der nah dran ist oder, ja, Draxler hatte noch eine Schusschance, aber außerhalb des 16ers, Vierinha nach einem Dribbling, das sah ganz gut aus, aber es ist halt wenig, was wirklich nach vorne rausgespielt ist in der Defensive dann. Erstmal ja der Fehler, der zum Elfmeter geführt hat, den dann Forsberg verschossen hat und auch beim Tor von Forsberg einfach viel zu passiv, also weder in der Offensive noch in der Defensive, ja, funktioniert das so wirklich?
Ja, also um nochmal in der Offensive anzusetzen, Hacking ist ja zumindest aktuell, wenn man seine Taktik eigentlich beschreiben will, dann ist es mehr oder weniger so ein 4-2-3-1 mit einem sehr starken Flügelfokus und eigentlich flankenorientiert. Das soll dann einfach, na, im Idealfall auf Gomez gehen. Das ist eine Taktik, die wirkt ein bisschen antiquiert über viele Strecken, hat aber jetzt auch während der EM eigentlich auch so eine gewisse Renaissance erlebt. Also wir haben ja auch ganz viele Nationalmannschaften gesehen, die einen sehr, sehr starken Flankenfokus hatten. Man dachte ja eigentlich, dass es so ein bisschen, dass sich das Ganze so ein bisschen gelegt hatte, scheint aber nicht der Fall zu sein. Und wenn Wolfsburg die Taktik verfolgt, dann ist das sicherlich auch okay, was da aktuell so ein bisschen fehlt ist. Draxler auf der einen Seite, aber auch jetzt auf der rechten Seite, da fehlt vielleicht auch so der Spieler, der sich absolut auch mal im 1 gegen 1 durchsetzen kann. Jetzt hat Blaszczykowski da auch relativ häufig gespielt auf der rechten Außenbahn. Das ist okay. Das ist aber jetzt auch kein Spieler, der sich jetzt im Dribbling dann durchsetzen kann und dann auch wirklich gute Flanken dann kreieren kann oder Flankenchancen. Das Gleiche trifft vielleicht auch noch so ein bisschen auf einen Spieler hinzu, der 2014 in dieser Vizemeister-Pokalsiegersaison überperformt hatte.
14-15 war es.
Also, ja, 14-15 genau, mit ja. Ricardo Rodriguez, der extrem viele Tore vorbereitet hatte. Der fällt einfach in dieser Statistik mittlerweile komplett ab und auch Trash, der teilweise jetzt gespielt hat als Rechtsverteidiger, bringt da nicht die nötige Unterstützung zu diesem relativen Standardangriffmuster mit Flügelspieler zieht meinetwegen nach innen und Außenverteidiger hinterläuft und die Flanke kommt. Das ist ja so eines der ganz typischen Muster, die man in diesen 4-2-3-1-Systemen dann sieht. Das funktioniert halt aktuell nicht. Das führt dann natürlich dann auch zu dem Problem. In der Defensive sind es dann, jetzt gegen Leipzig war es extrem auffällig, dass sie die Zweikämpfe schlecht geführt haben. Also viele individuelle Aussetzer natürlich, die auch zu sehen waren. Stichwort war ja der Elfmeter von Castells, den er verursacht hat. als mit einer schlechten Ballannahme und ja, dann, ich glaube sogar gegen Forsberg, dann so reingerätscht, relativ unmotiviert. Das sind Werner eigentlich raus. Aussetzer, die nicht passieren dürfen. Da war ja sogar noch geschenkt von Forsberg, dass er das Ding dann so neben den Pfosten setzt. Das ist halt, glaube ich, der eine Punkt. Und zum anderen fehlt es dann so ein bisschen ja, an dem 4-4-2-Verschieben. Das funktioniert halt auch nicht hundertprozentig. Es ist eigentlich Hacking, glaube ich, ist schon jemand, der sehr stark auf das Mittelfeldpressing setzt. Ich glaube, dass da Gomez zum Beispiel auch nicht hundertprozentig der beste Spieler ist. Der wirkt da immer sehr bemüht. Aber das ist halt dann auch leider immer nur sehr bemüht. Das war ja auch einer der Gründe, warum er dann vielleicht bei FC Bayern dann nicht mehr unbedingt gebraucht war oder auch nicht bei Pep Guardiola so hundertprozentig ins System gepasst hatte, von Anfang an nicht. Weil er einfach nicht derjenige ist oder der Spieler ist, der das ideal spielen kann mit dem Pressing. Und dann wird es natürlich dann auch schwierig, dann die Ordnung zu halten. Und das führt dann zwangsläufig auch zu relativ vielen Foulspielen. Gegen Leipzig waren es über 20 Stück. Und das wäre eigentlich wieder der Punkt, wo Thomas Tuchel jetzt schon das nervöse Zucken bekommen würde. Das sind dann alles so Alarmsignale, die so ein bisschen auch darauf hindeuten, dass man halt in der Zweikampfführung nicht gut ist, auch in der taktischen Staffelung nicht hundertprozentig sauber steht, dass die Ordnung auch nicht hundertprozentig funktioniert, weil ansonsten gibt man eigentlich nicht freiwillig unbedingt 20 Fouls her, wenn man jetzt nicht so ein absolutes Angriffspressing spielt, wie vielleicht Leipzig selber oder auch Leverkusen.
Konstantin Draxler gibt immer wieder Rätsel auf, hat ja bei der Nationalmannschaft zuletzt schon immer besser funktioniert, ist ja dann auch als De Bruyne-Ersatz geholt worden, zusammen mit Schürrle. Warum funktioniert das nicht? Warum spielt er im Verein ja nicht das, was man von ihm erwartet?
Wird da einfach nicht ganz so gut eingebunden wie in der Nationalmannschaft zum Beispiel. Also Draxler ist jetzt kein Spieler, der von sich aus und ganz auf sich allein gestellt wirklich zu absolut Top-Leistungen fähig ist. Womöglich in einzelnen Spielen, aber eben über einen längeren Zeitraum gesehen eher nicht. Und in der Nationalmannschaft ist es einfach so, dass er auf der linken Seite ja zumeist spielt, aber eben da auch Unterstützung erfährt. Durch Götze zum Beispiel. Und das ist so ein Thema, was ich auch nochmal demnächst in einem anderen Zusammenhang anreißen werde. Aber Götze ist zum Beispiel einer, der seine Mitspieler immer besser macht. Und Draxler profitiert zum Beispiel davon. Oder auch Zusammenspiel mit Özil. Da ist einfach eine Einbindung von Draxler da, der ja jetzt nicht der klassische Linienflügeltrippler ist, der sich also nur auf der Außenbahn durchtribbeln möchte. Sicherlich gehört das auch ein bisschen zu seinem Repertoire dazu, aber das ist ja nicht alles. Und das heißt also, wenn er bei Wolfsburg auf der linken Seite spielt, was ja die in der Mehrheit der Fall war in dieser Saison, wobei er auch ein paar Einsätze auf der 10 hatte, dann ist er da so ein bisschen isoliert oder es funktioniert einfach nicht so gut. Das ist Gomez auch keiner, der ihm da so absolut weiterhelfen kann. Und um aber nochmal, das ist jetzt so ein bisschen, wir wiederholen uns da wahrscheinlich, aber das Problem ist eben wirklich, dass gerade Hackings System und oder beziehungsweise seine Interpretation dessen, was zum Beispiel ein 4-2-3-1 sein kann, dann ist es eben sehr, sehr schematisch und ohne das besondere Etwas, um es mal so zu sagen. Das 4-2-3-1 lebt ja davon oder wurde mal eingeführt, weil man damit gleichmäßig eigentlich alle wichtigen Räume decken kann, also abdecken kann. Das ist sicherlich vom Grundansatz her gut, aber dann muss man den nächsten Schritt gehen und dann etwas daraus entwickeln, quasi welche Zonen werden überladen, welche werden eher weniger besetzt, wie verhält sich dann Mittelstürmer, wenn ich einfach nur die Position quasi besetze, starr und dann jeder seine Position hält im Spiel, dann funktioniert das nicht. Und das ist ein bisschen bei Wolfsburg teilweise das Problem. Man hat leichte Rollenverteilung im Mittelfeld, das ist klar, oder auf der sechster Position. Aber gerade was die Offensivabteilung betrifft, da ist da eigentlich sehr wenig davon zu erkennen. Jetzt ist es auch noch so, dass die meisten Bundesliga-Trainer seit langerer Zeit, also seit Jahren eigentlich eben damit zu tun haben, gegen 4-2-3-1 Mannschaften zu spielen. Hat ja ein bisschen abgenommen, aber seit eigentlich ja Mitte der 2000er geht das ja eigentlich schon so. Und also wer jetzt nicht darauf Antworten gefunden hat, der wird sich wahrscheinlich nie finden. Das heißt also, was Wolfsburg liefert, ist eine Mannschaft oder ist eben einfach eine Performance, die rein auf Individualität basiert. Und so talentiert, wie viele Spieler sind, wie eben vor allem Draxler, Arnold oder auch die Davi, der ja mal wieder verletzt war in längerer Zeit, das ist sicherlich gutes Potenzial, aber das reicht einfach in vielen Spielen nicht. Und dann trifft man auf einen Gegner wie RB Leipzig zum Beispiel, die über sowas dann auch nur schmunzeln können, weil sie ganz genau wissen, wie sie eigentlich dann eine Mannschaft wie Wolfsburg in dieser Verfassung und in diesem System bespielen können und wo die Lücken sind. Und wenn man sich das Spiel angeschaut hat, das auch defensiv einfach noch, ohne jetzt abzudriften, nur, eigentlich geht es ja um Draxler, aber wenn man auch noch mal ganz kurz reingeschaut hat, eben was er Christopher angerissen hat, also das war eigentlich fast zu einfach, teilweise wie der Aufbau für Leipzig funktioniert hat, wenn man sich anschaut, wie Leipzig teilweise in anderen Spielen Probleme hatte, strukturiert nach vorn zu kommen und dann eben auf die langen Bälle zurückgreifen musste, was sie auch in dem Spiel wiederum getan haben, aber eben vielleicht nicht in dieser großen Anzahl wie sonst, weil sie einfach da, weil die Außenverteidiger zum Beispiel die Wege hinter die Mittelfeldlinie bei Wolfsburg, die wir gesehen haben, die waren so offen, die Kanäle, nach vorn die diagonalen Passwege quasi auf Paulsen und Werner, dass die es gar nicht anders konnten, als da reinzuspielen und eben vielleicht nicht unbedingt den langen Ball zu schlagen, sondern direkt flach durch die Linien durch. Und das passiert dann 3, 4, 5 Mal in der ersten Halbzeit, in den ersten, weiß ich, 20 Minuten. Aber Wolfsburg reagiert eigentlich gar nicht weiter drauf. Also das sind alles so Dinge, das ist jetzt vielleicht weniger mit vielleicht der Offensivabteilung an sich zu tun, sondern mehr mit dem Gesamtgefüge. Aber daran sieht man eben, das ist alles viel zu reißbrettartig, viel zu sehr wie ein Schachbrett irgendwie strukturiert, was Wolfsburg da abliefert, was Heckings Mannschaft unter Hecking selbst abgeliefert hat. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Jetzt kann man sich so ein bisschen zurückfallen lassen darauf, dass man eben ein paar gute Spieler hat, aber das reicht eben, wie gesagt, auch nicht unbedingt aus. De Bruyne war einer, der erstens in der Mannschaft gespielt hat, die um ihn herum auch sehr gut funktioniert hat, mit den Zusammenspiel einfach zwischen Stürmer und De Bruyne vor allem. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt war aber auch einer, der vielleicht mehr auf sich allein gestellt auch mal was kreieren konnte, weil er diese Fähigkeiten im Durchbruch besser hatte als Draxler. Und Draxler, der brauchte einfach mindestens 1, 2 Nebenmänner, mit denen er dann sagen wir, eine gute Einbindung kreieren kann oder mit denen er eine gute Kombination kreieren kann und dadurch gut eingebunden ist. Vielleicht mit Didavi und womöglich mit jemandem, die eigentlich wie jemand mit Max Kruse, aber Max Kruse ist ja auch nicht mehr da. Also so gesehen, schwere Zeiten für Draxler beim VfL Wolfsburg.
Vielleicht noch ein Punkt zu Draxler, den wir bei Mir sind Rot dann immer ein bisschen durchdiskutieren, wenn es irgendwie so um Spieler geht. Bei Draxler ist es, glaube ich, so einer, der...
Spieler geht, die zu den Bayern kommen könnten, oder was? Wann geht es denn um Spieler?
Nein, die allgemein. So generell, wenn wir Spieler bewerten, okay, schauen wir halt immer darauf, ist es ein Spieler, der dich jetzt weiterbringt? Oder ist es halt jetzt vielleicht einer der Spieler, der gut ist? Der jetzt aber in deiner Mannschaft, die du jetzt vielleicht auch selbst dir mehr oder weniger zusammenstellen kannst oder mit der du auf die du baust, ist es jetzt der vielleicht 4. oder 5. beste Spieler oder ist es eben oder soll es eben dein bester Spieler sein, den du im Kader hast? Und Wolfsburg ist rangegangen an den Transfer nach De Bruyne und hat extrem viel dieses Kapital, was sie angenommen haben, in Draxler investiert, weil auch Klaus Allofs die Annahme hatte, dass Draxler dieser eine Spieler ist, der jetzt auch wirklich der Beste ist in dem Verein. Und ich glaube, Konstantin hat es jetzt schon so ein bisschen angerissen und ich will eigentlich auch in das gleiche Horn stoßen, dass Draxler eigentlich nie der beste Spieler sein kann, zumindest auf dem Level, in dem er aktuell agiert. Er ist ja noch trotzdem relativ jung, sondern er ist eher vielleicht der Spieler Nummer 3, 4 oder 5, den du zusammen mit anderen Puzzlestücken sei es jetzt gleich ein Götze, sei es aber jetzt auch also in der Nationalmannschaft mit Götze oder Özil, aber gegebenenfalls hätten mit einem Kruse, wenn der in einer besseren Verfassung gewesen wäre oder mit anderen Offensivspielern, die auch Räume schaffen, besser harmoniert und dann auch größeren Impact hat, als wenn er jetzt der einzige Spieler ist, der die Offensive tragen muss. Dafür ist seine Leistung einfach nicht konstant genug und ist er vielleicht auch nicht von den Fähigkeiten und den Anlagen her zumindest gegenwärtig so weit, dass er diese Erwartungshaltung auch erfüllen kann. Hinzu kommen natürlich dann noch die ganzen Diskussionen, dass er ja selber in Interviews dann auch öffentlich geäußert hat, dass Wolfsburg ja nur eine Zwischenstation ist und schon ein bisschen auf den Wechsel gedrängt hat. Das macht es natürlich dann die Gesamtgemengelage dann auch nicht unbedingt besser, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, glaube ich, dann noch so dann das Fass zum Überlaufen bringt an der Stelle.
Valerian Ismael übernimmt erstmal für Dieter Hecking. In der Winterpause 2012, 2013 ist er gekommen, damals vom 1. FC Nürnberg. 15. war Wolfsburg, als Hecking gekommen ist. Klassenerhalt, dann Europa League, Champions League, also immer weiter nach oben. Allerdings eben, wie angesprochen, Mitspielern wie Perisic, De Bruyne, Dost, DFB-Pokal 2015 gewonnen, Vizemeister 2015, Trainer des Jahres 2015. Ist noch gar nicht so lange her.
Dieses, eine halbe Ewigkeit,
ja, genau, dieses 2015 ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. Aber,
deswegen hatte ich auch vorhin Probleme. Ich habe dann kurz an 2014 gedacht. Und das kann doch nicht sein, weil das ja ein Jahr nach Champions-League-Finale zwischen Bayern und Dortmund war. Also es kommt einem so vor, als wäre das irgendwie schon Jahre her, aber eigentlich nicht.
Nee, ist es auch nicht. Wollt ihr noch was dazu loswerden?
Vielleicht noch ein Punkt zu Ismael. Aktuell gehe ich eigentlich eher davon aus, dass es eine Übergangslösung wird. Bei Nürnberg vor anderthalb Jahren hat er nicht wirklich funktioniert. Ich denke, oder was jetzt wieder so typisch sein kann, ist, bei diesen ganzen Interimstrainer, die wir in der Bundesliga sehen, dass der Verein dann irgendwie in diese Falle läuft, dass Ismael vielleicht durch kleine Adaptionen es ihm irgendwie gelingt, so ein oder zwei Spiele zu gewinnen oder zumindest jetzt, sagen wir mal, aus vielleicht drei Spielen irgendwie 7 Punkte zu holen, weil sich die anderen Mannschaften noch nicht so hundertprozentig darauf eingestellt haben, auf das neue Wolfsburg, dann unter Ismael, und dass der Verein dann irgendwie so den Druck bekommt, dass das Ismael das dann für längere Zeit dann weiterführen soll oder muss. So ähnlich wie das jetzt auch bei Werder Bremen mit Nuri war. So eine Gedankenspiele könnte ich mir dann auch wiederum sehr gut bei Wolfsburg vorstellen, auch wenn jetzt Ismael in seinen bisherigen Stationen dann bei Hannover und dann zwischenzeitlich dann als Cheftrainer bei Nürnberg nicht so wirklich hundertprozentig funktioniert hat.
Die Sache ist ja die, wer ist denn verfügbar auf dem Markt? Also die Diskussion hatten wir jetzt auch schon an anderer Stelle.
Ja, Breitenreiter, Labbadia.
Die Crème de la Crème des deutschen Fußballs, ohne jetzt bösartig sein zu wollen. Nein, aber das ist natürlich, das sind ja jetzt auch Trainer zum Beispiel, also jetzt Labbadia, gut, der hat jetzt gerade erst seine Zeit beim HSV hinter sich, weiß ich gar nicht, ob der jetzt direkt wieder einen Job annehmen würde, womöglich, weil es Wolfsburg ist. Breitenreiter, also das hängt ja auch ein bisschen davon ab, das sind jetzt zum Beispiel auch Trainer, die erst kürzlich einen Job hatten. Manche versuchen ja dann auch mal ein kleines bisschen Abstand zu gewinnen, womöglich Hospitationen zu machen bei Vereinen. Also zumindest finde ich, und das hatten wir ja auch schon mal angesprochen in der vorherigen Ausgabe, wo es um Bremen und auch Hamburg ging, dass eben der Trainermarkt sehr übersichtlich geworden ist, auf eine komische Art und Weise. Also wenn man eben gerade nur den deutschen oder sagen wir mal deutschsprachigen Trainermarkt sieht und die Frage bleibt, hat Wolfsburg Ausstrahlung, genügende Ausstrahlung auf den internationalen Markt, um womöglich da einen Trainer anzuwerben, aber selbst da sieht es ja nicht unbedingt so aus, als wären jetzt sehr, sehr viele Trainer zur Verfügung aktuell. Also jetzt hätte ich gesagt, Lucien Favre wäre womöglich was gewesen, aber der genießt ja eher das schöne Wetter an der Côte d'Azur. So, also das funktioniert auch schon mal nicht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wen man da wirklich am Ende holen möchte. Also ich sehe zumindest die Option nicht. Womöglich übersehe ich jetzt auch jemanden, aber du könntest ist auch recht haben.
Ist die Begleiter nicht noch frei?
Ja, hatte ich auch gerade. Als ich gesagt hatte, dass ob Wolfsburg Ausstrahlung auf den internationalen Markt habe, ist mir auch gleich eingefallen. McLaren war ja mal beim VfL. Und du könntest vollkommen recht haben, dass man möglich jetzt sehr schnell, dass es dahin geht, dass es Ismael ja einige Erfolge hat. Man hat jetzt ein Auswärtsspiel in Darmstadt. Das ist machbar. Auswärtsspiel in Heidenheim, im DFB-Pokal. Absolut machbar. Heimspiel gegen Leverkusen. Ist nicht so, dass Leverkusen Bäume aktuell ausreißt. Danach in Freiburg. Das sind also 4 Partien, bevor es dann zu Hause gegen Schalke geht und dann Auswärts Ingolstadt. Also das sind alles Partien, wenn man sich den Kader anschaut, die sind alle machbar. Also im besten Fall geht man aus 5-6 Partien mit 4 Siegen und 2 Unentschieden raus und ist im DFB-Pokal eine Runde weiter, hat 3 Siege in der Bundesliga eingefahren und ist auf einmal Achter. Und dann kann es dazu kommen zum Bremen-Effekt und dann einfach sagt, ja, wir machen mit dem Interimstrainer einfach jetzt weiter oder was ja auch bei Gladbach damals, dann passiert es mit Schubert.
Aber du meinst das Bremen-Effekt bei Skripnik, oder? Nicht bei Nuri. Bei Skripnik.
Bei Nuri.
Bei Nuri auch. Ah, okay. Nee, wusste ich jetzt nicht, ob du es.
Bei Nuri war es ja auch so. Bei Nuri war es
bei Nuri, ja. Bei Nuri hat niemand daran geglaubt, dass er jetzt die längerfristige Lösung wird. Das war eigentlich, er war der U23-Trainer, weil die U19 mit Vutava, der ist, glaube ich, Tabellenletzter oder zumindest im Abstiegskampf. Also Vutava und auch keine Option eigentlich. Okay, Nuri hat man hochgezogen. Und hat geklappt, dann hat ja ein Interimstrainer, die Bremer werden bald einholen. Jetzt hat es unter Duri eigentlich viel besser geklappt als vorher. Und damals bei Schubert mit Gladbach war es ja ähnlich. Wo auch Schubert eigentlich schon längst abgeschrieben war, dass der jemals einen festen Job in der Bundesliga kriegt, daran hat eigentlich niemand mehr geglaubt. Und auf einmal ist er da. Und bei Werder Bremen sieht es ähnlich aus. Nur ich glaube eben auch, wenn Ismael sich nicht komplett verändert hat, dass er eigentlich auch keine langfristige Lösung ist. Also ein kurzfristiger Effekt, womöglich dann langfristiger Vertrag und dann wieder eine neue Beurlaubung irgendwann. Also es wird zumindest sehr spannend sein, wie da die Entwicklung weitergeht. Immer auch mit Hinblick auf einen sehr begrenzten Trainermarkt aktuell.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner und Christopher Ramm. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 7. Spieltags. Frankfurt gegen Bayern München 2:2. Die Bayern führen 2-mal. Am Ende aber dann das Unentschieden-Ausgleich in Unterzahl durch Eintracht Frankfurts. Drittes Pflichtspiel in Folge für die Bayern. Ohne Sieg. Köln gegen Ingolstadt 2:1. 2-mal Modest. Sechste Niederlage in Folge für Ingolstadt. Die Kölner sind Bayernjäger Nummer 1 auf dem zweiten Tabellenplatz mit 2 Punkten Rückstand auf die Bayern. Wolfsburg gegen Leipzig, wie besprochen, 0:1. Dortmund, Hertha BSC 1:1. Viele Chancen für den BVB, unter anderem ein verschossener Elfmeter von Pierre-Emerick Aubameyang. Und dann hatten wir noch die roten Karten. Emre Mor und Valentin Stocker, Mohr für einen Schubser, Stocker für eine Grätsche. Hoffenheim gegen Freiburg 2:1. Söyüncü da der Pechvogel, einmal Fehler vor dem Tor von Wagner zum 1:0 und dann den Elfmeter verursacht, den Kramaric zum 2:1 verwandelt. Mainz gegen Darmstadt 2:1. Mainz gut dabei, auch in dieser Saison als Tabellen-Siebter. Tore für die Mainzer durch De Blasis und dann durch Mali per Elfmeter. Gladbach, HSV 0:0. Waren durchaus ein paar Möglichkeiten dafür. Borussia Mönchengladbach 2 Elfmeter habe ich da unter anderem gesehen. Werder gegen Leverkusen 2:1 und Augsburg gegen Schalke 1:1. Ja, über was möchtet ihr noch ein bisschen ausführlicher sprechen? Christopher, über die Bayern
vielleicht. Ja, es wird nicht drum rumkommen, dass ich dann doch mal ein paar Worte zu den Bayern verlieren
muss. Da stellt er sich, das ist doch mal was. Er stellt sich den bohrenden Fragen. Das will ich sehen hier, dass sich einer mal stellt.
Mal Eier zeigt.
Ja, also es zeigt sich aktuell sehr stark, dass die Mannschaft von Ancelotti sehr starke Probleme hat mit der taktischen Adaption, die Ancelotti vornimmt. Vielleicht hat er auch noch nicht das hundertprozentige Konzept gefunden, beziehungsweise ist er eigentlich auch als Trainer bekannt, der sehr wenig, oder wenn er das Grundsystem eigentlich gefunden hat, dass er eigentlich sehr lange an dem festhält. Es sind aktuell mehrere Baustellen. Zum einen ist der Zehnerraum sehr, sehr schwach besetzt oder wird eigentlich fast nie besetzt. Das führt dann dazu, dass die Abstände zwischen Mittelfeld und Angriff teilweise extrem groß werden. Und man hat es jetzt gegen Frankfurt gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, als Xavi Alonso sich noch sehr, sehr stark fallen lassen hat, also eigentlich mehr oder weniger eine Dreierkette gebildet hat mit Hummels und Boateng, ohne dass das jetzt so wirklich gewollt war, weil die drei auch auf einer Linie agiert haben. Das heißt dann, dass das Passspiel und der ganze Spielaufbau dadurch extrem statisch werden, weil einfach viele Positionen nicht hundertprozentig gut besetzt sind. Zudem hat es immer einen Nachteil, wenn ich an meinem taktischen Konzept festhalte. Ich kann mich halt als Gegner darauf einstellen. Und Niko Kovac hat das mit Eintracht Frankfurt auch sehr gut gemacht und hat umgestellt auf eine Fünferkette. Die Außenverteidiger standen dadurch den Bayern-Flügelspieler sehr gut auf den Füßen, konnten dann aber selbst im Umschaltspiel, hatten keinen direkten Gegenspieler und konnten dann die Außenbahn bzw. das Mittelfeld schnell überbrücken und konnten dann über Flanken dann Chancen kreieren, die dann vornehmlich Alex Meyer dann zunächst erstmal verwerten sollte. Und das war in der ersten Halbzeit eigentlich schon phasenweise sehr gefährlich und Ancelotti musste dann reagieren und hat dann Sanchez gebracht, der natürlich dann viel mehr Körperlichkeit reinbringt als Alonso. Das sind aber alles so Umstellungen, das wirkt dann halt alles schon sehr, sehr krampfhaft und ist halt viel mehr ein Reagieren als ein Agieren. Und das passt halt aktuell nicht so hundertprozentig so zusammen, wie das ganze Offensivspiel aufgebaut sein soll. Ein Nachteil hat die, oder zwei Punkte, die mir vielleicht noch dazu einfallen, sind einerseits natürlich dann auch defensiv. Das war jetzt das erste Mal seit langer Zeit, dass man wieder zwei Gegentore kassiert hat. Seit der Niederlage gegen diesem abstrusen Ligaspiel in Mainz unter Pep Guardiola. Es ist halt immer schwieriger, dass, oder ich finde es generell etwas problematischer, dass Ancelotti so stark von dem sehr gut funktionierenden Pressing von den Vorsaisons abweicht, weil je später natürlich der Ballgewinn ist und je später der Erfolg, desto weiter wird dann trotzdem der Weg nach vorne. Also ist natürlich einerseits gut, oder die Grundidee kann man natürlich auch erstmal als gut befinden, ja, die Bayern-Mannschaft lässt sie zurückfallen, agiert dann aus einem stabileren 4-4-2 heraus, Gegner kommt nicht zu vielen Abschlüssen, führt aber im Umkehrschluss natürlich auch immer dazu, dass der Ballgewinn vielleicht erst in der letzten oder in der Abwehrlinie erfolgt oder gegebenenfalls auch durch einen schlechten Torabschluss. Viel besser ist es natürlich, den Ballgewinn gegebenenfalls vielleicht schon im Mittelfeld zu haben oder auf Höhe des Mittelfeldes, weil der Gegner irgendwie einen Fehlpass einstreut und nur eine Klärung machen kann. Das sind halt so taktische Überlegungen, die Ancelotti sich sicherlich halt nochmal durch den Kopf gehen lassen muss. Zumal, und das ist jetzt vielleicht auch so der letzte Punkt, es ist auffällig, dass Bayern aktuell weniger läuft als in der Vorsaison. Das sind so 4-5 Kilometer im Schnitt und ungefähr 9 Sprints weniger. Das sind jetzt alles keine weltbewegenden Zahlen. Es wird aber dann bemerkenswert, weil wir eigentlich erwarten müssten, dass Bayern mehr läuft, weil die Anzahl oder der Ballbesitz runtergeht. Also nicht der Ball läuft, sondern eigentlich die Spieler mehr laufen müssen. Und normalerweise müsste dann der Wert eigentlich höher liegen als in der Vorsaison. Und das ist es aktuell nicht. Und das sind so drei Punkte, die wirklich zurzeit auffällig sind, wo Ancelotti dann auch zumindest aus Bayern-Sicht relativ zeitnah eine Lösung präsentieren muss, bevor es dann doch etwas ungemütlicher wird.
Herr Ramm, vielen Dank für diese ehrlichen Worte. Es sind schwere Zeiten für Ihren Verein. Nur mit 2 Punkten Vorsprung Tabellenführer.
Nein, das ist, nein, das hört sich natürlich jetzt...
nein, aber lassen Sie mich trotzdem Danke sagen, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben, und wünschen dem Verein für die Zukunft alles Gute. Schwere Zeiten
für Sie persönlich.
Für Ihren krisengeschüttelten Double-Gewinner und Tabellenführer. Ohne Witz.
Es ist klar, dass wenn ich wir hatten ja schon vor der Saison so viel darüber auch gesprochen, was wir jetzt eigentlich erwarten können von dieser gesamten Saison und wie die Bundesliga aufgestellt ist. Und wir hatten ja vor 2 oder 3 Wochen, glaube ich, als Aufmacher in der dass Bayern und Dortmund so ein bisschen vorne wegmarschieren und die Qualität eine andere ist. Es zeigt sich aber scheinbar, zumindest auch an den Ergebnissen von Dortmund da abzulesen, dass sie halt aus bestimmten Gründen, bei Dortmund sind es vielleicht eher die Verletzungen, bei Bayern ist es eher taktischer Natur, diese Leistung halt nicht immer abrufen können oder zumindest noch nicht die Ergebnisse halt abrufen können. Das Paradoxe ist aber, dass jetzt niemand da ist, der davon profitieren kann. Also kein Wolfsburg, kein Leverkusen, dass alle Mannschaften, die tendenziell so ein Stück dahinter stehen, das auch nicht so konstant runterspielen können.
Also ich finde, RB Leipzig spielt es konstant runter eigentlich.
Ja, klar. Also Leipzig spielt es auch konstant runter, aber muss man jetzt halt gucken, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen dann so ein Stück weit noch weiterentwickelt. Auch Köln spielt es relativ konstant runter. Es reicht aber halt noch nicht, um die Tabellenführung zu übernehmen. Also
ja, aber
Überraschungsfaktor meine ich jetzt auch Richtung Tabellenführung. Also ja. Ich habe jetzt eher so im Blick die Überraschungsmeister wie Stuttgart oder Wolfsburg in den letzten 10 Jahren, die Bundesliga gesehen hat, die dann halt auch davon profitieren, oder auch vielleicht Leicester jetzt letztes Jahr in England,
die davon profitieren. Aber ohne dich jetzt groß unterbrechen zu wollen, aber zum Beispiel hat ja Wolfsburg gezeigt.
Sprach und Tat's.
Wie bitte?
Sprach ist und Tat ist, sage ich. Ne, unterbrich ruhig. Ist schon in Ordnung. Mach weiter.
Verstehe ich nicht.
Mach weiter.
Okay. Ich will dich nur ganz kurz unterbrechen, weil du Wolfsburg und Stuttgart angesprochen hast. Das war ja also gerade Wolfsburg zum Beispiel damals. Die sind ja auch dann erst in der Rückrunde richtig gekommen. Also ich glaube, interessanter ist eigentlich für ein mögliches, sagen wir mal, knappes Titelrennen, wenn sich das jetzt bei Bayern so durchzieht. Also diese Inkonstanz bleibt, dann könnte es wirklich interessant werden. Ich glaube, keine Mannschaft ist in der Lage, jetzt vornweg zu marschieren. Und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so gut ist. Wenn jetzt, sagen wir mal, wirklich RB Leipzig, die würden jetzt die Tabellenführung übernehmen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut für die wäre, oder ob die dann nach 2 Monaten ausgebrannt sind, weil die dann nochmal 2% mehr geben, obwohl die schon bei 110% meistens performen. Deshalb kann es nur sein, dass eben wenn die Bahn wirklich diese Probleme nicht in den Griff bekommen und so anfällig bleiben gegen diese kleinen Mannschaften. Und daran sieht man eben auch, worüber ich ein bisschen Anfang der Sendung gescherzt habe, daran sieht man eben auch nochmal, wo die Stärke Guardiolas lag, dass man eben gegen viele eklig zu spielende, kleinere Teams, auch wenn Köln aktuell Zweiter ist, aber trotzdem irgendwie gegen diese, sagen wir mal, defensiv ausgerichteten Teams, dass man da schon ein Konzept braucht, die dann wirklich konstant in 30 Partien pro Saison auseinanderspielen zu können. Und das ist ja das, was aktuell den Bayern fehlt. Und gerade das Spiel jetzt gegen Frankfurt, das wird nochmal eben gezeigt haben, wie man den Bayern aktuell Probleme bereiten kann. Also es könnte sein, dass sich das womöglich längerfristig so hinzieht. Wenn es wirklich der Fall sein sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass womöglich eine Mannschaft von hinten dann kommt oder zumindest laut und dann in der Rückrunde durchzieht. Muss man schauen, ob da sich jemand etabliert. Auch Borussia Dortmund ist absolut nicht raus. Die sind 4 Punkte hinter Bayern aktuell. Und das ist wahrscheinlich diese Saison nicht ganz so der große Abstand, weil natürlich die auch mal wieder ein Spiel gewinnen müssen. Deshalb, ich würde es mal nicht komplett aktuell ausschließen, dass da was passiert.
Und du musst auch sagen, jetzt mal weg von den Bayern, sondern mal aus Sicht der Liga, 4 Punkte zwischen dem Ersten und dem Sechsten, das ist doch auch ganz cool einfach mal, ja. Dass da jetzt nicht überragender Fußball gespielt wird, ja, gut, aber dann ist es halt mal so, dass halt mehrere Mannschaften ganz okayen Fußball spielen und keine überragenden Fußball spielt. Also da ich habe da überhaupt kein Problem damit. Dann Köln, Leipzig, Hertha BSC, Hoffenheim da unter den ersten 6. 4 Mannschaften mit Bayern, Köln, Leipzig und Hoffenheim, die noch nicht verloren haben. Lass es doch mal ein bisschen ausgeglichener sein, das ist für mich völlig in Ordnung.
Ich muss ja jetzt auch, was Konstantin gesagt hat, auch noch ansprechen, dass ja die nächsten Gegner auch gerade wieder Trainer sind, die oder beziehungsweise Taktiken spielen, die eigentlich nicht unbedingt jetzt wirklich passen zu Bayern. Also sprich, die Bayern auch wirklich gefährlich werden können. Das ist zum einen Gladbach wiederum mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette. Das ist dann Nagelsmann mit Hoffenheim oder beziehungsweise Augsburg ist noch dazwischen, aber Schuster wird dann auch sicherlich ein Defensivkonzept wieder auf die Beine stellen, was relativ schwer zu bespielen ist. dann Nagelsmann und dann noch Tuchel. Also das sind jetzt alles Gegner, die also wo auch Ancelotti dann auch Antworten finden muss als Trainer.
Ich würde ganz gerne was zu Köln sagen, jetzt nicht unbedingt zu analytisch zum Spiel gegen Ingolstadt, aber dadurch, dass Köln jetzt Zweiter ist, und da glaube ich auch mal ein paar Worte verlieren. Also weiterhin Modest natürlich als Abschlussspieler überragend, gefällt mir einfach, auch wenn das jetzt knapp abseits war, bei dem 1-0 da nach dem Pass von Osako. Der Pass war gut, dann nimmt er den super an, haut ihn rein aus der Drehung, macht dann den Elfmeter auch rein. Der war auch so ein bisschen kritisch, also man merkt jetzt auch bei Köln, das wollte ich eigentlich ansprechen, die haben in der Vorsaison ziemlich viel gemeckert und auch zu Recht, waren viele Elfmeterentscheidungen dabei, die nicht so korrekt waren, oder auch dieses Handtor von Andreasen zum Beispiel. Also da haben die Kölner dann irgendwann auch zu Recht gesagt, dass sie benachteiligt werden. Jetzt haben sie da mal so ein Spiel, wo sie vielleicht ein bisschen Glück haben mit bei den beiden Toren. Also das muss man ja vielleicht auch mal dazu sagen, dass es in dem Fall bei Köln jetzt halt auch einfach läuft. Das merkt man auch, ja. Und dann werden so Entscheidungen vielleicht auch mal andersrum getroffen. Ansonsten, ja, Hector mit einem guten Spiel. Da sind schon ein paar Jungs dabei bei den Kölnern, die Spaß machen. Und dann ist das auch, finde ich auch ganz nett, dass die halt einfach jetzt mal so ein paar Spieltage zumindest da vorne mitmischen. Ob es dann Champions League, Europa League oder halt ein einstelliger Tabellenplatz am Ende wird, schauen wir mal. Oder vielleicht auch die Meisterschaft. Konstantin, von dir noch was zu einer speziellen Partie?
Eigentlich eher nicht. Also BVB hat er wahrscheinlich, haben die meisten gesehen. War eine etwas merkwürdige Partie. Der BVB da sehr langsam im Spielaufbau und irgendwie nicht so richtig die Struktur gefunden. Also auch da gibt es jetzt doch die ein oder andere Probleme, die man aktuell sieht. Auch taktischerseits wird er noch ein bisschen zu feilen sein an der einen oder anderen Stelle. Ist alles ein wenig, sagen wir mal, nicht überraschend genug, was ja eigentlich in der letzten, oder nicht durchbruchsstark genug, was ja eigentlich in der letzten Saison besser lief. Dann Wolfsburg, RB Leipzig, also wir hatten ja über Wolfsburg jetzt lange gesprochen, auch da wieder RB Leipzig Sicherlich jetzt die Sabitzer-Verletzung wird interessant sein, wie man die behebt oder wie man da klarkommt damit. Dann wird sich wahrscheinlich Dominik Kaiser wieder in die Startaufstellung, der immer ein bisschen defensiver spielt, weil er ja doch mehr aus dem Zentralmittelfeld kommt und eigentlich kein richtiger Rechtsaußen ist. Also das könnte so ein kleiner, sagen wir mal, ein kleiner Schlag in die Kniekehle sein für Leipzig, weil Sabitzer natürlich schon ein außergewöhnlicher Fußballer ist, ein außergewöhnlicher Offensivspieler, der ja weniger, wie Forsberg, weniger ein Flügelakteur ist, sondern mehr einer, der uns ins Zentrum zieht und dann diese verkappte Zehnerposition begleitet. Da hat man eigentlich keinen zweiten im Kader aktuell. Man hat viele sehr tempostarke Mittel- oder Zentralangreifer, wie Werner, wie Burg, mit Abstrichen Paulsen, dessen Physis ja wieder auch in dem Spiel jetzt gegen Wolfsburg, dessen Physis sehr gut genutzt wird einfach. Und Forsberg eben einen, der wirklich mehr durch die Flügel kommt und dann so diagonal nach innen zieht. Also das könnte ein bisschen kritisch werden für die, aber ansonsten fand ich eben bei RB Leipzig, was ich auch schon mal angedeutet hatte, jetzt in unserem Wolfsburg-Teil, einfach gut, dass sie ja nicht ganz so starr an ihrem Langball-Gegenpressing-Ansatz klebten in dieser Partie, sondern eben auch die einen oder anderen schnellen Vertikalball beziehungsweise Diagonalball durch die Linien durchspielten, auf Paulsen, der dann seinen Körper reinbringt, schnelle Ablagen spielt, auf eben Forsberg zum Beispiel, der dann ins Dribbling kommt oder dass der Ball dann schnell hinter die Linie geht, wo dann Werner einen Sprint startet und dann hinter die Abwehr kommt. Also das ist jetzt nicht alles irgendwie große Errungenschaften der Fußballtaktiererei, aber trotzdem eigentlich relativ effektiv gegen viele Teams. Und was eben auch hinzukommt, ist, dass Leipzig mittlerweile etwas stabiler steht defensiv. Also zum einen die Pressingabläufe funktionieren besser, zum anderen aber auch die Abwehr funktioniert, also alle Abwehrspieler performen individuell noch etwas besser als Anfang der Saison. Das war so das Einzige, wo ich so Bedenken hatte hinsichtlich der Leipziger Mannschaft, weil es auch in der zweiten Bundesliga jetzt nicht durchweg so gut aussah. Also wenn sie dann auch mal im 1 gegen 1 gefordert wurden defensiv. Aber da haben sie eigentlich doch jetzt das ganz gut hinbekommen in vielen Partien. Lassen sicherlich noch womöglich noch zu viele Schüsse zu insgesamt, also im Durchschnitt zumindest. Aber auch das könnte sich noch verbessern. Ansonsten bin ich einfach gespannt, und das ist das wahrscheinlich das Interessanteste jetzt, was die Mannschaft betrifft, inwieweit man das konservieren kann über einen längeren Zeitraum. Jetzt 7 Spiele ist natürlich schon ein gewisser Teil der Saison gespielt, aber es ist natürlich gerade so Dezember oder in der Rückrunde so März, April, also wenn dann so die ersten Reserven wirklich aufgebraucht sind und man dann weiterhin irgendwie auf einem guten Niveau performen muss, dann bin ich mal gespannt, wie Leipzig das hält, weil natürlich ihr Spiel schon zu einem gewissen Prozentsatz weiter und immer davon leben wird, dass man gerade im Gegenpressing eben auch einfach mal einen Gegner überpowern kann und einfach dann mehr Stabilität, mehr Zweikampfstabilität reinbringt als der Gegner und dann eben wieder lose Bälle erobert und dann ins Umschaltspiel kommt. Und also das ist ja viel, dass einerseits Energieverbrauch im Zweikampf oder genau im Zweikampf und dann andererseits Energieverbrauch im Umschalten und im Rückumschalten, wenn der erste Umschaltversuch nicht klappt und dann wieder in Zweikampf gehen. Also das ist ja eigentlich was, wo man ständig die Prozentzahlen hochhält und wenig Verschnaufpause hat bei so einem Spielstil. Und Hasenhüttl hat ja bis jetzt doch so eine erste 11 beziehungsweise so eine erste 15 gefunden und tauscht nur auf wenigen Positionen. In der 6er Position hat immer ein bisschen getauscht mit Keita, Demme, Ilsanker. Von weniger eigentlich. Da hat er sicherlich eine gute Wechseloption. Aber insgesamt ist das schon so ein grober Stamm, der jetzt aktuell eigentlich auch die beste Mannschaft bildet für Leipzig. Da muss man ja womöglich dann gegebenenfalls etwas durchwechseln. Das wird dann interessant sein. Aber bisher eigentlich die Erwartungen übertroffen.
Ganz grundsätzlich ist mir aufgefallen an diesem Spieltag, dass es extrem, also abseits der Ergebnisse, extrem viele enge Entscheidungen gegeben hat. Es waren so ein paar Abseitsentscheidungen dabei, die wirklich knapp waren. Da wird dann eine Linie gezogen, Bild angehalten und dann sieht man, okay, Alaba ist da mit der Zehe knapp im Abseits beim ersten Tor von Robben. Auch Fabian war bei dem Ausgleich knapp im Abseits. Und auch die Elfmeterentscheidungen waren ja extrem viele Elfmeter, auch extrem viele verschossene Elfmeter an diesem Spieltag. Aber ob das jetzt ein Aufstützen ist von Söyüncü dagegen Rudi und dann von Bell gegen Colak war es kein Rempler oder doch ein Rempler. Ich glaube, selbst wenn man da einen Videobeweis bemüht, dann denkt sich der Schiedsrichter danach, ja, kann man so geben, muss man aber nicht. Und das ist, glaube ich, dann auch, muss man vielleicht bei Elfmetern auch öfter mal einfach auch so auch so anerkennen, dass es halt ein Elfmeter ist, den man geben kann. Jetzt vorher auch für die Elfmeter für Köln gesprochen oder Nicht-Elfmeter. Da Osako möglicherweise mit einem Handspiel, da geht der Ober ein bisschen an den Ball, dann wird er von Levis gefoult. Dann hatten wir auf der anderen Seite Heinz an Lecky, nachdem der abgeschlossen hat. Das hat keinen Elfmeter gegeben. Ja, da sind echt in vielen Partien einfach ja dann Entscheidungen auf beiden Seiten, die man vielleicht hätte anders treffen können, aber nicht müssen. Insofern schwerer Job für die Schiedsrichter, ist mir an dem Spieltag besonders aufgefallen. Christopher, von dir noch was?
Nee, ich glaube, jetzt haben wir wirklich relativ viele Spiele besprochen, oder?
Ja, haben wir.
Dann müssen wir uns auch noch mal ein bisschen was für nächste Woche aufheben.
Ja, genau, stimmt. Dann mach doch mit dem Unsung Hero des Spieltags weiter, Christopher.
Ja, Unsung Hero, vielleicht Fabian oder Chandler, auf jeden Fall einer der Frankfurter Spieler, die extrem gut taktisch eingestellt waren von Niko Kovac und doch sehr, sehr viel beigetragen haben. Ich entscheide mich mal für Fabian, weil er ja das Tor da noch gemacht hat.
Ja, bei dem finde ich auch cool, dass der jetzt einfach auch regelmäßig spielt. Ich habe das in der Vorsaison nicht ganz so verstanden. Der war dann zwischendrin war mit dabei und das hat eigentlich ganz gut ausgesehen. Klar ist jetzt einer, der vielleicht nicht ganz so viel nach vorne, nach hinten arbeitet, aber das ist zumindest mal einer, der halt kreativ ist und auch Aktionen in Richtung Tor bringt, Standardsituationen und so weiter. Also gefällt mir auch ganz gut. Und die Frankfurter Trikots gefallen mir gut. Einfach so ganz klassisch schwarz-weiß gestreift. Aber egal.
Streifendrang halt immer auf. Aber
das diskutieren wir dann im Mode-Trikot-Podcast.
Ja, genau.
Jeden Donnerstag.
Konstantin, Unsung Hero?
Mein Unsung Hero ist ganz klar der, sagen wir mal, beste PR-Experte im deutschen Fußball. Beziehungsweise, ich denke, international im gesamten Fußballgeschäft. Aki Watzke, der mal eines seiner raren Interviews gegeben hat. Und ich meine, er äußert sich ja selten öffentlich und ist ja mehr so ein verschlossener Typ, der auch mit seiner wahren Meinung ja mehr hinter den Zaun hält. Ne? Deshalb Frage des Journalisten, wie bewerten Sie Tuchels Arbeit in den ersten 3 Monaten der neuen Saison? Antwort Watzke. Uns war klar, dass die aktuelle Saison schwieriger wird als das Jahr zuvor. Man muss es erst einmal verkraften, in Mats Hummels und Ilkay Gündoğan 2 Weltklasse-Spieler und dazu noch Hendrik Mkhitaryan zu verlieren.
Ich weiß nicht, ob er da nochmal drüber gelesen hat, weil dann hätte er das vielleicht irgendwie anders dann noch formuliert. Oder meinst du, dass bewusst so gewählt wurde?
Ja, also ich denke auch, wenn er nochmal drüber gelesen hätte, hätte er es noch ein bisschen bissiger formuliert. Er hätte ja gesagt, man muss es erst einmal verkraften, in Mats Hummels und Ilkay Gündoğan 2 Weltklasse-Spieler zu verlieren. Dazu hat auch noch dieser Armenier den Club verlassen. Sie wissen doch, von wem ich rede. Dieser Armenier in der Europa League. Der andere, dessen Namen wir nicht mehr nennen. Ja, es ist zumindest so, das wurde ja jetzt auch da natürlich reichhaltig analysiert in allen Medien, dass quasi er ja auch sagt, dass eine Rückkehr von Mats Hummels eine Art Lebenstraum für ihn wäre. Ich finde immer sehr gut, wenn man die Wörter immer ein bisschen aufbläst, dann ist also ein Lebenstraum. Und also Mkhitaryan, die Tür ist zu. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass er von den 3 Jahren, die er in Dortmund war, nicht unbedingt durchweg so gut war. Also erste Saison lief so ganz gut mit ein paar Hängern. Die zweite Saison, die ja für den BVB insgesamt schlecht lief, lief auch für Mkhitaryan schlecht. Und man hat ihn aber ja trotzdem immer wieder verteidigt und auch den Transfer selber verteidigt. Dann hat er noch eine gute Saison unter Tuchel und ist dann eben weg. Also das, glaube ich, hat mal da so ein bisschen, das nimmt man ihm übel quasi, dass er dann sich sehr schnell aus dem Staub gemacht hat, als es dann auf einmal für ihn gut lief. Und dass man vorher ja auch sich ein bisschen vor ihn gestellt hat. Ist natürlich Profigeschäft und ich finde, man muss auch ein bisschen aufpassen mit diesen ganzen Sentimentalitäten, dass da eigentlich da nichts zu suchen. Man hat einen Vertrag und der Spieler bringt Leistung und wird dafür bezahlt. Oder wenn er keine Leistung bringt, gut, dann wird er trotzdem bezahlt. Das ist eben das Risiko, was man eingeht. Aber ich kann so ein bisschen verstehen, was da wahrscheinlich Watzke damit sagen möchte. Erstmal eindeutig mal Unsung Hero, weil er ist quasi das unterschätzteste PR-Genie im ganzen Fußballgeschäft.
Der Zungenschnalzer des Spieltags. Unseren Stammhörern auch als Moment des Spieltags bekannt. Konstantin.
Eindeutig Emre Mor. Wir bleiben gleich beim BVB. Für mich Pound for Pound klar stärkster Flügelstürmer im Fußball. Und wie man jetzt auch gesehen hat im Spiel, wird man ganz großer. Also im übertragenen Sinne ganz großer. Und bei der Aktion gegen Langkamp ist mir nur ein was eingefallen. Er ist wahrscheinlich zu klein, um mal einen Zidane-Kopfstoß zu bringen. Weil ich weiß nicht, wo der da landen würde. Aber ansonsten, ganz klar, Emre Mor hat für den Zungenschnalzer des Spieltags gesorgt. Klassischer Knockout gegen Langkamp, der ungefähr 3 Meter groß ist und ihn mit 50 Kilo überwogen hat. Das ist also ganz großes Tennis, ganz großer Kampfsport.
Um da mal die Ironie vielleicht ein bisschen rauszunehmen oder auch komplett. Also ich finde das auch nicht cool, dass er da nochmal auf Langkamp zugeht und den schubst. Ich finde, man hätte es da Vorbildwirkung hin oder her bei einer gelben Karte belassen können. Aber wie der Langkamp da wegspringt, ist halt echt, also das ist schon sensationell, dass man da nochmal, also dieses Kopf zurückwerfen bei einem Schubser gegen, weiß ich nicht, das Brustbein, einen leichten Schubser, dass ich da so wegfliege und dann den Kopf noch so zurückwerfe. Ich weiß nicht, warum das in den Spielern so drin ist. Und ich bin echt der Meinung, dass sowas auch irgendwie sanktioniert gehört, dann im Nachhinein. Weil dann schaut man sich die, weil das kann doch nicht sein, dass ich schon das automatisch drin habe, wenn ich so geschubst werde. Ist nicht in Ordnung. Überhaupt keine Diskussion. Aber dass ich dann so nochmal, also wirklich dann nochmal mehr draus mache und nochmal so ein bisschen, also es ist wirklich so ein leichtes Wegspringen, glaube ich, gewesen. Ich verstehe es nicht. Auch hätte ich von Langkamp, also von, weiß ich nicht, von, wie nehmen wir denn? Keine Ahnung. Egal, von Langkamp hätte ich es nicht erwartet, dass er da so viel draus macht. Aber mein Gott.
Vielleicht nochmal zwei Dinge zu der Aktion. Erstmal was Ernsthaftes. Also, wenn man sich die Aktion anschaut, sicherlich, Problem war vielleicht auch da, dass Langkamp Mo ungefähr ab der Mittellinie am Trikot gezogen hat, bis dann zur Strafraumgrenze. Das ist natürlich auch, vielleicht sollte man da einfach mal pfeifen dann und sich ganz so weit kommen lassen. Also ich fand, irgendwie war der Pfiff kam wahrscheinlich zu spät. Also, oder zumindest sah es immer in den ganzen Wiederholungen, die dann nochmal kamen, so aus, dass irgendwie Langkamp den 10 Meter gezogen hat. Und natürlich, wie gesagt, das ist ja nicht mein Witz. Also Mo ist ungefähr 1,60 und Langkamp ist 1,95 oder so. Und genauso sah das dann auch aus. Wo man da vielleicht auch eher mal pfeifen muss und dann ganze Sache ein bisschen zu unterbinden. Und dann stimme ich natürlich vollkommen zu, dass es einerseits, sollte es jetzt nicht dazu kommen, dass jetzt in der Bundesliga oder allgemein jetzt im Profifußball jetzt das ganze Geschubse und alles dann so überhand nimmt. Andererseits ist es eben auch das, und das hatten wir, glaube ich, in meiner letzten Saison schon mal besprochen, und da mache ich immer wieder den gleichen Vergleich auf. Also, wenn Langkamp irgendwie in der Berliner Disco ist und geschubst wird, dann macht er auch nicht so einen Abgang. Mal ganz ehrlich zu sein, dann springt er auch nicht rückwärts über die Bar und landet, weiß ich, in den Cocktailflaschen. Also es ist ja irgendwo auch ein bisschen merkwürdig, dass, also wenn man aufs Fußballfeld geht, ist man dann auf einmal so ein Amateur- oder Laiendarsteller. Und was die Vorbildfunktion anbetrifft, die ja gerne mal rangezogen hat, auch über die wir schon diskutiert haben, als zum Beispiel in die Roger Schmidt-Geschichte ging, wo er dann sich gewehrt hat, auf die Tribüne zu gehen, und als es wirklich auch um eine Vorbildwirkung ging, um auch, sagen wir mal, die Schiedsrichter ein bisschen zu schützen in den kleinen Ligen, also in den Kreisligen, über die man dann ja gern philosophiert. Bei der Aktion sehe ich keine Vorbildwirkung. Erstens, weil es gibt keinen so kleinen Spieler wie Emre Mor in der Kreisliga. Die spielen da einfach nicht. Und andererseits, wenn der Vorstopper Langkamp in der Kreisliga so eine Schwalbe hinlegt, dann wird er danach verhauen. Von seiner eigenen Mannschaft, vom Schiedsrichter, von seiner Frau, vom Dorfpfarrer, vom Zeugwart, vom Kneipenwirt und eigentlich von allen. Also ich sehe da keine Vorbildfunktion, weil sowas, glaube ich, lässt sich keiner bieten, wenn seine Freunde zuschauen.
Eckner heute on fire. Eckner on fire heute.
Ganz klar, ganz klar.
Absolut. ja, schubsen ist nicht gut, Kinder. Nein. Nicht den Gegenspieler wegschubsen, Kinder. Lasst es einfach.
Und nicht nach hinten springen dann.
Genau. Ich habe einen wirklichen Zungenschnalzer, weil wir waren eigentlich beim Zungenschnalzer. Die Ibišević-Vorarbeit auf Stocker, die war, finde ich, klasse. Mit der Hacke, also einmal vom Weiser angenommen mit der Brust und dann mit der Hacke in den Lauf von Stocker. Wunderbar. Hat mir gefallen. Christopher, hast du auch einen Zungenschnalzer?
Na, dann nehme ich mal den Treffer von Forsberg zum 1:0. Der schöne Schlenzer ins untere Eck.
Und also praktisch ins lange Eck geschubst den Ball, sozusagen. Mit viel.
Ja, war
schön.
Schöne Schusstechnik, so Abschluss aus 18, 20 Meter. Sah geübt aus.
Hast du auch einen Kopfschüttler des Spieltags?
Ja, dann nehme ich natürlich wieder Forsberg. nehme den Elfmeter, der dann schon laienhaft vergeben war und so ein bisschen daran erinnert, wie aktuell viele FIFA 17 Spieler auf der Konsole ihr Gamepad wahrscheinlich gegen die Wand trümmern, aufgrund des neuen Elfmeterschieß oder aufgrund der neuen Elfmeterschießmechanik. Das wirkt nämlich auch immer so gewollt, ungewollt. Und das ist halt schön, dass denn die Profis dann doch der virtuellen Realität dann so ein bisschen nachkommen und dann die Elfmeter auf gleiche, klägliche Art und Weise vergeben. Dann fühlt man sich dann an einem heimischen Gamepad dann doch nicht wieder so unterlegen.
Was ist denn das Problem an der neuen Elfmeter-Funktion?
Bei FIFA jetzt?
Ja.
Ich bin Pro Evolution Soccer, Zocker, ich sag's gleich.
Also, es ist jetzt, du hast jetzt irgendwie eine neue Komponente mit eingebaut, und zwar darfst du jetzt noch den Anlauf selber mitsteuern, und das führt dann dazu, dass das Timing meistens beim Anlauf nicht passt.
Wie muss man, muss man dann drücken, so rechts, links oder was beim Anlauf?
Ja, genau, du hast jetzt.
Also aber es ist eigentlich eine gute Funktion, wenn man ganz ehrlich
ist. Du steuerst mit dem linken Analogstick, steuerst du jetzt den Anlauf und kannst dem Spieler so den Push geben, er läuft jetzt los. Mhm. Und meistens verpasst du dann aber den Moment dann, wo du dann die zielst, in welche Richtung du schießen willst, und hast dann meistens in Kombination noch nicht die richtige Schusskraft, dass eher total der Kullerball rauskommt und der Tormann ihn hält, obwohl er schon auf die andere Seite gesprungen ist und dann nochmal zurückhechtet. Oder er geht einfach wie so der Schuss von Forsberg dann halt einfach so 4 Meter am Tor vorbei.
Haben sie das nicht getestet vorher? Mussten sie doch testen vorher.
Das sind halt so die zwei Optionen, aber es soll vielleicht Leute geben, die es können. Ich kann es nicht.
Darfst nicht meckern, Christopher. Setz dich einfach jeden Tag mal 3 Stunden hin und trainiere 11 Meter. Ganz einfach. Eben. Ich meine, die 3 Stunden wirst du wohl noch finden, oder? Am Tag. FIFA 17 Elfmeter zu trainieren. Bitte. Hast nur einen Fulltime-Job und hast noch einen Blog.
Und einen Podcast.
Wird da wohl noch Zeit für.
Alles viel zu sarkastisch hier.
wo waren wir? Beim Kopfschüttler. Ich nehme die Gladbacher Chancenverwertung. Irgendwo muss man Anführungsstriche setzen. Krass. 2 Elfmeter verschossen, obwohl der eigentlich der erste ganz gut geschossen war von Hahn, hat Adler super gehalten, und der zweite war halt einfach in die Latte gedonnert von Stindl, aber da waren noch Chancen für Wendt an dem Pfosten, Stindl dann gleich daneben, Elvedi daneben. Hätte man gewinnen können, das Spiel gegen den HSV. Vor allem, weil man mal das Glück gehabt hat, dass der HSV nicht 4 Tore gemacht hat, was wir sonst eigentlich in jedem Spiel machen. Konstantin, dein Kopfschüttler des Spieltags.
Der erste Kopfschüttler ist, dass ich mir aufgeschrieben habe, Matthias Lammkamp als Kopfschüttler, was natürlich Quatsch ist, weil es Sebastian Lammkamp war. Und ich nehme lieber die Aktion von, eigentlich das Gesamte, was da passiert ist. Also Stafelidis fault Embolo im Augsburg-Schalke-Spiel. Embolo fällt jetzt aus mit Knöchelbruch. Und Weinzierl, jetziger Schalke-Trainer, ehemaliger Augsburg-Trainer, sagt dann nach sinngemäß, Stafelidis ist einfach dumm. Also quasi dumm im Sinne von hat kein Gehirn. Das war de facto seine Aussage. Großes Lob an fast alle Beteiligten. Embolo mal ausgeklammert. Das war wirklich sehr zuträglich für den Fußball.
Das war der Vorcheck. Sorry, dass es heute so ernst war, aber passiert ab und zu mal. Mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Danke dir, Christopher.
Danke dir.
Und jetzt gehe ich Elfer üben, bis da dieses Spiel in der Premier League losgeht, gleich um 21 Uhr. Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_eckner. Danke dir.
Danke euch.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Fasnacht und Fetzer machen wir jetzt auch bald mal wieder, unseren Sports Talk hier im Vorcheck. Twitter @check_pod, Facebook www.facebook.de/der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.